Ich möchte beginnen mit einer Stelle aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 3. Das war die Predigt von Petrus, aber nicht die Pfingstpredigt, sondern die Predigt nach der Heilung des Gelähmten im Tempel. Und da spricht Petrus zu dem Volk und er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung oder der Erholung, der Erfrischung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Ja, es ist ein interessanter Ausdruck, den Petrus hier verwendet. Er spricht von einer Wiederherstellung aller Dinge. Und jetzt wisst ihr auch, wie das Seminar zu seinem Titel kam, nämlich hier aus der Petrus-Predigt. Und dieses Wort Wiederherstellung, Apokatastasis, schwieriges Wort, da habe ich lange üben müssen, Apokatastasis im Griechischen, das kommt nur einmal in der Bibel vor, nämlich an dieser Stelle. Aber das damit verwandte Verb, Apokatistano, das kommt häufiger vor, zum Beispiel bei den Heilungen von Jesus wird es verwendet. Als dieser Mann in der Synagoge war mit einer verdorrten Hand und Jesus sagt, strecke deine Hand aus und die Hand wurde wiederhergestellt, war wiederhergestellt. Da steht dieses Wort. Als Jesus den Blinden heilte in Bethsaida, da heißt es, sein Augenlicht wurde ihm wieder gegeben. Er konnte wieder sehen. Da steht auch wieder dieses Wort. Und Bauer Arland, also das ist kein Landwirt namens Arland, das sind zwei Familiennamen, das ist so das Standardwörterbuch, zumindest im deutschsprachigen Raum, für neutestamentliches Griechisch, gibt dieses Wort unter anderem wieder mit zurückversetzen in den früheren Zustand oder aber auch allgemeiner in den vollkommenen Zustand versetzen. Und wenn wir das hier sehen, im Zusammenhang jetzt diesen Vers mit dem, was die Propheten geredet haben, wenn wir das da im Zusammenhang sehen, dann können wir das so verstehen, dass Gott alle Dinge wieder in den Zustand bringen wird, den er sich ursprünglich gedacht hat. Gott wird alle Dinge in den Zustand hineinbringen, den er sich ursprünglich gedacht hat. Sei es, dass das schon mal in dem Zustand war, der aber irgendwie verloren ging im Laufe der Zeit, oder sei es, dass es noch nie in dem Zustand war. Und weil Gott ein wunderbarer Gott ist, ist das eine wunderbare Sache. Und da dürfen wir uns drauf freuen. Und jetzt ist die Frage, dieses Wiederherstellen, wie wird das passieren? Und das kann ich sehr stark punktuell verstehen. Jesus kommt wieder und macht alles wieder gut. Und natürlich ist das auch nicht falsch, das ist ja so. Also Jesus, haben ja letztes Mal darüber gesprochen, er wird den Antichrist beseitigen, er wird sein Volk Israel erretten, er wird seine Gemeinde zu sich holen. All das wird Jesus machen. Aber ist diese Wiederherstellung wirklich auf diesen Punkt der Rückkehr begrenzt? Und da schauen wir uns mal eine zweite Bibelstelle an. Jesus war mit einem Teil seiner Jünger auf diesem Berg, Hermon war das wahrscheinlich, wo dann die Verklärung war. Und er geht mit ihnen wieder runter und sagt hier, ich werde getötet werden, aber ich werde auferstehen. Und die Jünger, die haben nichts kapiert, die haben nichts verstanden. Ja? Haben gesagt, okay, wir verstehen eigentlich gar nichts, aber eine Sache haben wir verstanden, dass vorher doch Elia kommen muss. Wie passt das zusammen? Und dann sagt Jesus, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Eine ganz spannende Stelle mit diesem Elia, da kommen wir heute auch am Ende noch einmal drauf zurück. Und dieser Dienst des Elia, hier ist jetzt nur wichtig, hier steht wieder dieses gleiche Wort, apokatistano, dieses Wiederherstellen. Und da sehen wir sehr deutlich, diese Wiederherstellung ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der mit Jesu Wiederkunft abgeschlossen sein wird, vollendet sein wird. Aber es ist ein Prozess. Und ich sage euch, dieser Prozess hat bereits begonnen. Wir sind schon in dieser Zeit der Wiederherstellung. Was wird Gott wiederherstellen? Er wird wiederherstellen sein Volk aus den Juden, Israel. Er wird wiederherstellen sein Volk aus den Nationen, also uns, gehe ich mal davon aus, jetzt hier die meisten aus den Nationen, sind seine Gemeinde. Er wird wiederherstellen seine Herrschaft auf dieser Erde. Und er wird wiederherstellen seinen Lobpreis und seine Anbetung. Und ich glaube, es ist klar, diese vier Punkte, die haben natürlich Querbezüge. Das ist manchmal auch nicht so scharf abzugrenzen. Und wenn du jetzt 10 andere gefragt hättest, da hätten die vielleicht auch 10 andere Zusammenstellungen gewählt. Aber das sind die Punkte, glaube ich, wo eine wesentliche Wiederherstellung geschehen wird. Und nochmal, wir sind bereits drin. Wir sind bereits in diesem Prozess dabei. Und diese 4 Punkte, die wollen wir uns heute mal im Detail anschauen. Und immer auch mit der Frage, was heißt es denn für mich, Markus Häuser? Was heißt es denn für unser CZB als Gemeinde? Und wird eine spannende Sache. Und beginnen wollen wir mit diesem ersten Punkt, die Wiederherstellung seines Volkes aus den Juden. Und das mache ich nicht, weil es zeitlich gut reinpasst, das auch, sondern es wird uns helfen, Gottes Heilsplan besser zu verstehen. Wir hatten letztes Jahr mal kurz über Daniel Kapitel 2 gesprochen. Und ich weiß nicht, wer sich daran erinnert oder wer die Stelle kennt. Das ist dieser Traum, den der babylonische König hatte. Und er sah im Traum eine Art Standbild, eine Art Figur mit verschiedenartigen Metallen. Der Kopf aus Gold, die Brust aus Silber und so geht's dann weiter bis zu den Füßen aus Eisen und Ton. Und wir hatten gesehen, das ist ein Bild, das ist symbolisch für eine Abfolge von Weltreichen. Aus der Zeit Daniels, Babylonische Reich, bis zum letzten Weltreich auf dieser Erde, wenn Christus wiederkommen wird. Und eine sehr spannende Sache, hatten wie gesagt kurz mal drüber gesprochen, diese einzelnen Teile, ne, ist ja dann die Hüften aus Kupfer oder Bronze, die Beine aus Eisen und das teilt sich dann in Eisen und Ton, also sehr interessant, sehr spannend. Aber heute wollen wir mal das Standbild als Ganzes betrachten. Und dieses Standbild als Ganzes kann ich verstehen als ein Symbol für die Zeit der Heiden, die Zeit der Nationen. Ist wichtig, dass wir nicht nur von Sonntag zu Sonntag leben, sondern dass wir verstehen, welche größeren heilsgeschichtlichen Epochen gibt es in der Bibel. Und dieses Standbild steht für die Zeit der Nationen. Und da müssen wir mal ins Alte Testament reinschauen. Da war ein Prophet namens Hosea. Und ich sage euch, dieser Prophet, der hätte echt Probleme, heute in irgendeine Gemeinde reinzukommen. Ja? Also, da hat Gott echt ein paar verrückte Dinge zu ihm gesagt. Da einer käme zu Markus und sagen, hey Markus, Glaube würdest du sagen, lass uns erstmal beten. Also er musste zum Beispiel eine Prostituierte zur Frau nehmen. Ja, sag mal dein Pastor, hey, Gott hat mir gezeigt, ich soll. Und das ist natürlich, das sind natürlich auch zeichenhafte Handlungen. Und er sagt dann, Hosea sagt dann zu seiner Frau, lange Zeit wirst du bei mir bleiben, ohne zu huren und ohne einem Mann anzugehören. Und auch ich werde nicht zu dir eingehen. Denn, das ist die Bedeutung, was will Gott damit ausdrücken? Denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Obere bleiben. Ohne Opfer, ohne Steinmal, ohne Effort und ohne Hausgott. Danach werden die Israeliten umkehren und den Herrn, ihren Gott und David, ihren König suchen. Und werden mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Joachim, Joachin, Zedekiah waren in dieser Reihenfolge die drei letzten Könige von Juda. Joachim, Joachin, Zedekiah. Und dann wurde das Königreich zerstört durch die Babylonier. Und die Zeit der Heiden hatte begonnen. Und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, der historisch ein bisschen bewandert ist, ja, aber dann gab es später doch die Makkabäer und Herodes. Herodes war doch auch ein König. Das stimmt. Aber der legitime König Israels muss aus der Dynastie Davids kommen. Und es gab seit dieser Zeit nie wieder einen König aus der davidischen Dynastie in Israel. Und ungefähr 600 Jahre, nachdem das Königreich zerstört wurde, Israel war immer seitdem unter der Herrschaft fremder Mächte. Und ungefähr 600 Jahre später kam der legitime König, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und was sagt Jesus? Er sagt dann in diesem Zusammenhang, was sind die Konsequenzen? Er sagt sie, also das jüdische Volk, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen. Das hat sich erfüllt, wortwörtlich erfüllt. Ja? Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen, da haben wir das wieder, Ethnos, Nation, Heiden, das ist ein und dasselbe Wort, Ethnos steht da im Griechischen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Israel ist nicht verworfen, also Gott hat mit Israel kein Ende gemacht, aber Israel ist in dieser Zeit quasi beiseite gestellt. Und das ist die Zeit, in der wir leben, oder wir kommen nachher nochmal drauf, lebten, diese Zeit der Heiden, diese Zeit der Nationen. Und du sagst jetzt vielleicht, hey Markus, total interessant, aber was hat das denn mit mir zu tun? Und ich sag dir was, alles, alles. Denn Gottes Heilsplan mit Israel und Gottes Heilsplan mit uns ist aufs Engste miteinander verbunden. Das kann ich gar nicht separieren. Und Paulus schreibt, denn ich will nicht, Brüder und Schwestern, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und im gleichen Kapitel schreibt Paulus, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fielen, die Juden? Auf keinen Fall, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Durch die Ablehnung Jesu von Israel, von dem jüdischen Volk, wurde der Weg frei, dass das Heil zu uns, zu den Heiden kam. Und wir sehen hier bei Paulus zwei wichtige Punkte. Das eine ist, Paulus unterscheidet deutlich zwischen Israel und der Gemeinde. Steht hier. Gibt auch noch andere Verse. Das sind nicht meine Ideen, schreibt Paulus. Das heißt, die Gemeinde hat Israel nicht ersetzt. Es gibt eine Theologie, die das behauptet, die sogenannte Ersatztheologie, Replacement Theology in Englisch, die sagt, Gott hat mit Israel keine Pläne mehr, Israel hat keine Bedeutung mehr. Wir, die Gemeinde, sind das neue Israel. Und es ist schlichtweg eine Lüge, weil die Bibel sagt was anderes. Und wenn einer zu dir kommt und das sagt, sag, hey, sei mir nicht böse, aber bitte nimm den Müll wieder mit. Paulus sagt in Römer 11 etwas anderes. Gott hat seine Pläne mit Israel nie aufgegeben. Nie. Und da ist ein Unterschied zwischen Israel und uns als Gemeinde. Der zweite wichtige Punkt, den wir hier sehen, dass die Verstockung Israels begrenzt ist. Sie ist zeitlich begrenzt, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Kommen wir im nächsten Themenblock drauf, wenn es um die Gemeinde geht. Sie ist aber auch zahlenmäßig begrenzt, denn es heißt, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Also es gibt Juden, die Jesus als ihren Messias erkennen können und das auch tun. Die messianischen Juden. Wir werden nächste Woche ein Ehepaar aus Israel zu Gast haben mit ihren Kindern. Und die Frau, die hat von Jesus geträumt. Die ist in eine orthodoxe Familie reingeboren, kam irgendwie ans Neue Testament, hat es gelesen, Matthäus, diesen Stammbaum, wo wir wahrscheinlich schnell weiterblättern. Und sie war begeistert, dachte, das sind alles Juden, das ist doch ein jüdisches Buch. Und hat gebetet, wenn du wirklich der Messias bist, zeig das mir. Und in der gleichen Nacht ist ihr Jesus im Traum erschienen. Und es war für sie so real, dass sie sich für ihn entschieden hat. Und wisst ihr die Konsequenzen, wenn du in einer orthodoxen Familie bist und sagst, ich glaube jetzt an Jesus, das sagst du nicht mal so aus Spaß. Da musst du wirklich davon überzeugt sein. Also es gibt Juden, die Jesus jetzt schon als ihren Messias erkennen. Und Was dürfen wir da für die Zukunft erwarten? Und da gibt's in der Offenbarung eine wunderschöne Stelle, Offenbarung 14. Und da sieht Johannes in einer dieser Visionen. Und da sieht er, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Offenbarung 7 macht deutlich, dass diese 144.000 aus den Stämmen Israels sind. Und natürlich gibt's da unheimlich viele Deutungen zu dieser Gruppe. Wer ist das? Wer sind diese 144.000? Es gibt mehr als eine Organisation oder Kirche, die sagt, naja, ist doch klar, alle die zu uns gehören, die bei uns Mitglied sind, ja. Natürlich ziemlich fragwürdig. Also wenn du die Bibel so nimmst, wie es da steht, eigentlich das einfachste, klarste Verständnis ist, das sind Juden, die in der letzten Zeit zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Das heißt, wir dürfen uns auf eine Erweckung in dem jüdischen Volk wirklich freuen. Und wenn Jesus wiederkommt, hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, Sacharja 12, Sacharja 14, dann wird ihn ja das ganze Volk erkennen. Sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und es heißt, ich werde ausgießen über Israel den Geist der Gnade und des Flehens. Also, wir dürfen uns wirklich freuen, bin ich mir ziemlich sicher, auf eine große Erweckung unter den Juden, wo viele zum Glauben an Jesus kommen werden. Das ist die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, dass Israel als Volk, als Ganzes, wirklich durch das Feuer gehen muss. Und da hatten wir auch darüber gesprochen letztes Mal, Israel wird eines der Hauptziele des Antichristen sein. Und Gott lässt es aber zu, er lässt es zu, um sein Volk zu reinigen, um sein Volk wiederherzustellen. Und da wollen wir uns auch mal drei Stellen anschauen. Jesaja 10, ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. El Gibor, der starke Gott, gibt es zweimal in der Bibel den Ausdruck, einmal hier und einmal in Jesaja 9. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber. Ja, Gott hält, dieses Gott hält, El Gibor, ist das Gleiche, der starke Gott. Jesus ist damit gemeint. Denn wenn dein Volk Israel wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest von ihm sich bekehren. Denn Vertilgung ist beschlossen, die einherflutet in Gerechtigkeit. Zacharja. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen. Ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und sie werden sagen, der Herr ist mein Gott. Und noch eine Stelle aus Maleachi. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Und es wird, die Bibel sagt ganz klar, Daniel zum Beispiel, die sagt, das wird eine Zeit der Not sein für Israel, wie es sie noch niemals gegeben hat. Und denke, die meisten wissen, was im Holocaust geschehen ist. Und wenn das dann eine Not ist, die noch größer ist, können wir vielleicht erahnen, was dem jüdischen Volk noch bevorsteht. Und die Frage wird sein, kommen nachher nochmal drauf, wo sind dann wir? An der Seite Israels? Oder sind wir bei denen, die gegen Israel sind? Gott stellt sein Volk wieder her, auch durch Leid und Not. Er stellt aber auch Israel quasi physikalisch wieder her. Er stellt das Land wieder her. Was hatte Gott Abraham versprochen? Er hat ihm gesagt, also ich werde euer Gott sein und ich werde dir das Land Kanaan geben, zu ewigem Besitz. Und das ist eine Sache, das ist uns vielleicht fremd, weil wir, ich sag mal, vieles geistig sehen, vergeistigen. Aber was Israel betrifft, hat Gott wirklich auch das Land im Blick. Und wir hatten letztes Mal ausführlich darüber gesprochen, Hesekiel 36, ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und wenn ihr euch noch erinnert, wir hatten hier die Zahlen, wie über die Jahre, über die Jahrzehnte, die jüdische Einwohnerzahl in Israel gewachsen ist. Und nicht nur wegen einer großen Vermehrung, sondern weil wirklich die Juden zurückkehren. So wie es Gott vorhergesagt hat. So wie es Gott vorhergesagt hat. Das ist etwas, das passiert vor unseren Augen. Seit 48 gibt es wieder einen Staat Israel. Seit 67 hat Israel wieder die Kontrolle über die Altstadt von Jerusalem. Und seit 2010 ungefähr lebt die größte jüdische Gruppe in Israel und nicht mehr in den USA. Gott sammelt sein Volk, so wie es hier beschrieben ist. Und Gott wird noch was wiederherstellen, nämlich den Frieden zwischen Juden und Arabern. Und da gibt es eine Prophezeiung, die ist leider ziemlich wenig bekannt, eigentlich schade, eine wunderbare Verheißung. Und das finden wir in Jesaja 19, und da heißt es: Und er wird zu einem Zeichen und zu einem Zeugnis für den Herrn der Heerscharen im Land Ägypten werden. Ägypten. Wenn sie, damit sind die Ägypter gemeint, wenn sie zum Herrn schreien werden wegen der Unterdrücker, dann wird er ihnen einen Retter senden. Der wird den Streit führen und sie retten. Und der Herr wird sich den Ägyptern zu erkennen geben. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Stellt euch das mal vor. Dann werden sie dienen mit Schlachtopfern und Speisopfer und werden dem Herrn Gelübde tun und sie erfüllen. Und der Herr wird die Ägypter schlagen und heilen. Und sie werden sich zum Herrn wenden. Und er wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. An jenem Tag wird es eine Straße von Ägypten nach Assur, Assyrien, Irak, der heutige Irak, von Ägypten nach Assur geben. Assur wird nach Ägypten und die Ägypter nach Assur kommen. Und die Ägypter werden mit Assur dem Herrn dienen. An jenem Tag wird Israel der Dritte sein, mit Ägypten und mit Assur, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht: Gesegnet sei Ägypten mein Volk und Assur meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Also ich habe da Gänsehaut, wenn ich das lese. Das ist so unvorstellbar heute. Und doch wird es Gott machen. Er wird es, der eigentlichen Streit in der Familie, ne? Wisst ihr, Ismael, Isaak. Und Gott wird auch hier eine Versöhnung schaffen. Gott stellt sein jüdisches Volk wieder her. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende. Gott hat angefangen schon wieder, sich über sein Volk zu erbarmen, sich seines Volkes anzunehmen. Diese Zeiten der Heiden, ja, wir leben heute heilsgeschichtlich in einer ganz anderen Zeit wie 1800 oder bei Martin Luther oder im Mittelalter. Ja, Israel war immer Gottes Volk, aber wir leben heute in einer ganz anderen heilsgeschichtlichen Epoche. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende. Das hat schon begonnen. Gott stellt sein Volk wieder her. Physikalisch, Israel ist als Staat neu erstanden. Die Juden kehren zurück und er wird sie geistlich auch wiederherstellen. Gibt messianische Juden, die schon an Jesus glauben, ist wie so eine Art Vorausschattung für das, was kommt. Wir dürfen uns auf eine große Erweckung freuen im jüdischen Volk. Und wenn Jesus wiederkommt, wird ihn ganz Israel anerkennen, aber wirklich, nachdem sie durchs Feuer gegangen sind. Und die Frage ist, die große Frage ist, was machen wir bei all dem? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Wir können Gottes Pläne mit Israel ignorieren. Es geht. Können wir machen, zumindest jetzt noch. Das Problem ist, es wird eine Zeit kommen, wo es nicht mehr geht. Wenn mal die ganze Welt aufstehen wird gegen Israel, gegen Jerusalem, spätestens dann müssen auch wir eine Entscheidung treffen. Was können wir noch machen? Wir können gegen Gottes Pläne arbeiten. Und ganz ehrlich, das halte ich für das Dümmste, das man machen kann. Wenn du unter Gottes Fluch kommen willst, mit Erfolgsgarantie, dann verfluche Israel. Das heißt, nicht mit allem einverstanden zu sein, was Israel politisch tut. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, das heißt erst recht nicht, die Araber irgendwie zu hassen. Wir haben eben gerade gelesen, wie Gott darüber denkt. Aber verfluche nicht Israel. Arbeite nicht gegen Gottes Pläne mit Israel. Das ist geistlicher Selbstmord. Und das Dritte, was wir machen können, und ich glaube, das ist die schlauste Variante, mit Gott gemeinsam arbeiten an der Wiederherstellung des jüdischen Volkes. Und welche Möglichkeiten gibt es da? Eine ist Gebet. Ja, Gebet, es hat Kraft. Gebet bringt Dinge einfach in Bewegung. Und du musst nicht unbedingt in unseren Israelkreis kommen. Also wir freuen uns, wenn Leute kommen. Aber du kannst für Israel beten in deinem Hauskreis, zu Hause. Vielleicht ab und zu muss nicht jeden Sonntag sein, vielleicht ab und zu auch mal im Gottesdienst. Warum nicht? Ja, wir als Gemeinde Israel segnen, das hat Kraft. Ein zweiter Punkt, und auch da tun wir Deutschen uns vielleicht manchmal schwer, wenn das angesprochen wird, dann immer so eine Angst, da will mir einer Geld aus der Tasche ziehen. Also ich habe Gott sei Dank genug Geld, entspannt euch. Aber ein Punkt ist einfach, Israel auch finanziell zu segnen. Ja, ich habe mich so gefreut, als wir bei der Mitgliederversammlung gehört haben, dass wir als Gemeinde finanziell gut dastehen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe mich daran erinnert, dass wir 2020 war es, im Januar die erste Kollekte nach Israel gegeben haben. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Das sagt Gott und Gott hält sein Wort. Und der dritte Punkt, der einfach wichtig ist, wenn du sagst, ich habe eigentlich von Israel nicht viel Ahnung, also ich höre das jetzt hier so zum ersten Mal, versuche einfach eine Beziehung zu Israel aufzubauen, versuche dich zu informieren. Auch vielleicht nicht immer nur aus den Nachrichten oder der Zeitung, was du da so liest, gibt wirklich gute Quellen, die gut, wahrheitsgemäß berichten, ist wichtig. Und ich will gerne anbieten, wenn jemand sagt, ich habe mit Israel bisher noch nichts am Hut gehabt, aber ich möchte einfach einsteigen in diese Pläne, die Gott mit seinem Volk vorhat. Wenn nachher, wie gesagt, spätestens um 15 Uhr offiziell dann Schluss machen, ist das eine Sache, wenn du magst, wo wir gerne dafür beten können. Ja? Gott stellt sein jüdisches Volk wieder her und wir dürfen ein Teil davon sein und lasst uns da mit anpacken als Einzelne und auch als Gemeinde. Soweit der erste Themenblock. Wir machen dann weiter mit der Wiederherstellung seiner Gemeinde nach einer Pause. Und ich würde sagen, 15 Minuten Pause, kann man mal einen Kaffee trinken, Kreislauf wieder in Schwung bringen. Dann machen wir um 11.10 Uhr, machen wir dann hier weiter. Die Wiederherstellung seines Volkes aus den Nationen, also die Wiederherstellung seiner Gemeinde. Und da gucken wir nochmal ganz kurz rein, nochmal in Römer 11. Und da war ja so eine Formulierung, die wir vorhin da gelesen hatten. Da heißt es, da ist die Rede von die Vollzahl der Nationen. Die Vollzahl der Nationen. Und das ist im Griechischen Pleroma. Und das hat zwei Aspekte. Und ich habe hier mal, das ist Little Scott, das ist jetzt also mal aus dem englischsprachigen Raum, ein Lexikon, weil ich finde, die haben das sehr schön ausgedrückt. Was steckt denn da drin in diesem Wort Pleroma? Was steckt in diesem Wort drin? Und es hat zwei Aspekte. Das eine ist der Aspekt der Zahl. Ja, the number. Die Summe, also das Ganze, das ist der eine Aspekt, die Anzahl. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der in der deutschen Übersetzung gar nicht so richtig rauskommt, nämlich die Fülle, die volle und perfekte Natur, Art, Eigenschaft, full and perfect nature. Beide Aspekte stecken in diesem Wort Vollzahl. Also es hat nicht nur einen quantitativen Aspekt, sondern auch einen qualitativen. Und beginnen wir mal mit dem ersten, also wirklich als Zahl, als Summe. Also Gott sagt hier im Grunde genommen, ja, es wird eine ganz bestimmte Anzahl von Menschen zum Glauben kommen. Und denkt man vielleicht, Moment, wie passt das zusammen? Jeder hat doch einen freien Willen, kann sich entscheiden für Jesus oder nicht.
Aber es ist einfach so, Gott weiß es. Er weiß es doch vorher. Er weiß doch, wer zum Glauben kommen wird. Und so, das hebelt überhaupt nicht den freien Willen aus, aber Gott weiß es. Und insoweit, ja, gibt es wirklich eine festgelegte Zahl, die Gott kennt, von Menschen, die zum Glauben kommen werden. Diese Vollzahl der Heiden. Und in der Endzeitrede Jesu, da finden wir einen interessanten Aspekt. Da sagt er, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also wir haben in der Endzeit, und wir haben ja letztes Mal wirklich darüber gesprochen, ne, was das alles bedeutet mit Antichrist und. In der Endzeit wird weiterhin das Evangelium gepredigt werden. Und wenn man sich jetzt fragt, naja gut, da ist ein Antichrist, der regiert, der die Gemeinde verfolgt. Da gibt es Katastrophen, Kriege, Schwierigkeiten. Der Erfolg von dieser Predigt, der ist doch bestimmt überschaubar. Ein paar wenige vielleicht, die da noch zum Glauben kommen. Schauen wir mal in die Offenbarung, Offenbarung 7. Da sieht Johannes wieder in einer Vision eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Unzählbar, unzählbar groß. Also ich meine, die 144.000 ist ja auch nicht gerade klein, aber die konnte man noch zählen, 144.000. Hier eine unzählbare große Menge. Aus jeder Nation, aus Stammen, Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese mit weißen Gewändern bekleidet, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Gemeine Frage, ne? Und Johannes sagt, keine Ahnung, musst du mir schon selbst sagen. Und dann sagt da der Älteste, diese sind, dass die aus der großen Bedrängnis kommen. Und haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Also es geht hier nicht um die Menschen, die durch alle Zeiten hindurch zum Glauben an Jesus kamen. Ja? Bei Luther 1500 Ebbes oder sonst was. Das Schlüsselwort hier ist, sie kommen aus der großen Bedrängnis. Tlipsis Megale, das ist der gleiche Ausdruck Jesus in seiner Endzeitrede. Die große Bedrängnis durch den Antichrist. Haben wir letztes Mal ausführlich darüber gesprochen. Das heißt, das sind Leute, die ähnlich wie die Juden in der Endzeit zu Gott gehören. Und jetzt wissen wir von anderen Stellen aber auch, dass es auch einen großen Abfall vom Glauben geben wird. Die Apostasie, sagt die Bibel auch. Wenn ich jetzt beides zusammennehme, dann ergibt sich für mich nur eine Schlussfolgerung. Die Gemeinde der Endzeit wird eine evangelistische, eine dynamisch wachsende Gemeinde sein. Und es werden Leute ohne Ende zum Glauben an Christus finden. Zum Glauben an Christus kommen. Wo sind die Evangelisten hier unter uns? Viel Arbeit wird kommen, viel Frucht wird kommen. Ja, sagt Gott, sagt die Bibel. Da haben wir eine große Ernte zu erwarten. Und wisst ihr, vielleicht nicht unbedingt so im Sinne von Mega-Church mit 54.000 Besucher pro Gottesdienst. Also ich glaube, das wird in den endzeitlichen Umständen in der Tat dann schwierig. Ich glaube, es wird am Ende einmal so sein, wie es am Anfang war. Sie trafen sich hier und dort in den Häusern. Und wir haben hier ein super großes Gebäude und ich glaube, das wird und will und wird Gott auch füllen. Das soll wirklich voll werden. Ja, war auch mal Idee hier mit einer Empore. Ich glaube, Gott hat uns das nicht zum Spaß gegeben, damit der James jedes Jahr nur sagen kann, jetzt haben wir so viel abbezahlt. Gott hat damit etwas vor und er wird es füllen. Und das ist die Ernte, das ist wie eine Scheuer und die ist groß und das ist gut, weil es wird eine große, dicke Ernte geben. Halleluja. Genau, danke Jesus. Aber, und das ist auch wichtig, das ist gleichzeitig, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, diese Vernetzung in kleinen Gruppen, unheimlich wichtig für die Zeit, die kommt. Und ich sag mal, das ist jetzt mal gar nicht so wichtig. Ist es ein Hauskreis? Ist es ein Gebetskreis? Ist es der Israelkreis? Wichtig ist wirklich diese persönliche Beziehung, wo Raum ist auch mal zum Gebet. Hier, pass auf, mir geht's nicht gut, lass uns doch mal dafür beten. Ja, wo du Leute kennst, Anteil nimmst, ist wichtig. Also beides, ja, beides ist wichtig. Und das sind doch echt gute Nachrichten, oder? Eine große, dicke Erweckung. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, hatte ich vorhin gesagt. Diese Vollzahl meint nicht nur die Summe. Die Vollzahl meint auch eine Qualität der Gemeinde Jesu. Und da wollen wir uns auch mal ein paar Bibelstellen anschauen. Fangen wir mit Epheser 5 an. Das ist die Lieblingsstelle der Männer. Weil es da heißt, Frauen, ordnet euch den Männern unter. Ja? Aber es geht noch weiter. Hey, es geht noch weiter. Es ist nur der erste Teil. Es heißt, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Gemeinde ist hier dargestellt als seine Braut, als seine Ehefrau. Und dann heißt es, denn er, Jesus, wollte sie, die Gemeinde, als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen. Ohne Flecken und Falten oder einem anderen Fehler. Heilig. Und vollkommen. Und 1. Thessalonicher schreibt Paulus, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn wir nochmal in die Offenbarung 19 nochmal reinschauen, da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist, habt ihr Frauen da jetzt ein bisschen einfacher, das ist für einen Mann dann eher eine schwierige Vorstellung, aber ja, wir sind Jesu Braut, wir sind Jesu Braut. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. All diese drei Stellen haben etwas gemeinsam. Da ist die Rede von Reinheit, von Untadeligkeit. Und das meint sicher nicht, dass wir jetzt irgendwie einen Zustand erreichen könnten, wo wir nicht mehr sündigen. Das wär schön, aber wir wissen, dass das geht nicht. Aber der Punkt ist doch der, dass wir dann zu Jesus gehen, uns reinigen lassen, unsere Kleider waschen lassen. In seinem Blut, dass wir der Heiligung nachjagen, wie es in der Bibel heißt. Und wisst ihr, das ist nicht nur eine Sache für uns als Einzelne, das betrifft auch uns als Gemeinschaft. Ja, als damals Israel in das verheißene Land einzog und mit Jericho, das hat super geklappt. Und dann hat einer aus der Gemeinschaft, aus der Gemeinde einen Fehler gemacht, der Achan. Hat er was genommen von der Beute und was war die Folge, das ganze Volk hat den nächsten Kampf verloren. Wir sind eine Gemeinschaft und da ist es wichtig, jeder Einzelne. Ja? Und ich sag mal, Leute, wisst ihr, Gerede, Animositäten oder Rebellion gegen Leiter, die Gott eingesetzt hat, passt nicht zur Brautgemeinde. Und lasst uns da wirklich, auch als CZB, einfach darauf achten, dass diese Dinge keinen Raum gewinnen. Und dass wir wirklich diese Heiligkeit nachjagen. Und interessant ist doch in dieser Offenbarungsstelle, die Leinwand, da heißt es dann nicht, das ist ja Jesu Blut, das heißt, es sind die gerechten Taten der Heiligen. Es geht hier nicht um die Errettung. Ja, die Errettung ist das Reinwaschen durch Jesu Blut. Aber der Errettung wird im Normalfall auch ein anderes Leben folgen. Ein Leben, das sich ausstreckt nach Gottes Heiligkeit. Und das ist auch ein Anruf einfach an uns, gerade in dieser Zeit. Ich habe mal einen Punkt jetzt, und der macht keinem Spaß. Und wir hatten ja vorhin gehört, dass Israel durch Leid, durch Not auch zu Gott zurückfindet. Und vielleicht hat dann der ein oder andere gedacht, oh, Glück gehabt, Gott sei Dank betrifft es ja Israel und nicht uns. Aber ist das wirklich so? Ich glaube, nein. Selbst Jesus, Gottes Sohn, musste durch Leid hindurch. Und das heißt im Hebräerbrief, obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Jesus, selbst Jesus wurde durch Leid vollendet. Und ein Kennzeichen der endzeitlichen Gemeinde wird auch sein Leid und Verfolgung. Wenn ich hier was anderes sagen würde, das wäre nicht okay, weil das sagt die Bibel sehr deutlich. Endzeitrede Jesu, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern, wieder dieses Wort Tlipsis, was wir vorhin in der Offenbarung gelesen hatten, bei dieser unzählbaren großen Menge, ja, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und die Offenbarung sagt genauso unmissverständlich, wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Ich will heute nicht über den Zeitpunkt der Entrückung sprechen, das haben wir beim letzten Mal ausführlich gemacht. Wie gesagt, guckt da in YouTube rein, wenn ihr wollt. Da gibt es eine Folge, wo es nur um das Thema Entrückung geht. Nur wirklich so viel Leid und Not wird der Gemeinde Jesu nicht erspart bleiben. Und das ist etwas, das macht uns erstmal Angst. Aber für viele, viele Christen jetzt schon ist das eine Realität. Denkt an islamische Länder, denkt an Nordkorea, die sind jetzt schon in Verfolgung. Und ich wünsche mir nicht Verfolgung herbei, aber, und das ist auch eine Tatsache, wir können hier im Westen relativ bequem unser Christsein leben. Du kannst zu Jesus gehören und trotzdem ein großes Haus haben, ein fettes Auto, dreimal im Jahr in Urlaub fahren. Und das ist auch jetzt erstmal überhaupt nichts Schlechtes, versteht mich nicht verkehrt. Aber ich glaube, in einer Verfolgungssituation, dann sind die Prioritäten ganz, ganz andere. Dann ist es nicht mehr wichtig, ist dein Haus toll grundiert, damit du dann streichen kannst. Dann hast du ganz andere Prioritäten. Und ich glaube, dieses Lausein, das wir im Westen manchmal sind, verändert sich dann. Entweder in ein Heiß oder, was sehr schade wäre, in ein Kalt. Ich hatte es in der Predigt schon mal gesagt, da war ein Ehepaar, Christen, die aus dem Iran, meine ich war es, muslimisches Land, letztlich dann fliehen konnten nach Amerika. Nach einiger Zeit sagte die Frau zu ihrem Mann, lass uns wieder zurückgehen. Der Mann sagte, wieso? Wir sind hier in Sicherheit und Frieden und alles. Und die Frau sagte, ja, aber ich bevorzuge Zuge wirklich diese Verfolgungssituation, ich gebe es jetzt mit meinen Worten wieder, als dieses laue Leben als Christ, das mich einschläfert, das ist für mich gefährlicher als in diesem Land der Verfolgung. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja, fand ich sehr beeindruckend. Ja, ich habe mal 6 Punkte zusammengefasst, was Jesus seiner Gemeinde sagt, insbesondere mit Blick auf die Endzeit. Erster Punkt, darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das ist der Missionsbefehl, der gilt natürlich seit 2000 Jahren, aber er hat für die Endzeit nochmal eine besondere Bedeutung, so wie wir gehört haben. Es wird eine große Ernte geben. Zweiter Punkt, seht zu, dass euch niemand verführt. Und das ist interessant, das ist nämlich in der Endzeitrede Jesu die erste Mahnung, die Jesus bringt. Jesus sagt nicht, hier passt auf, dass man euch nicht umbringt oder dass ihr nicht ins Gefängnis müsst. Seine erste Warnung an die Gemeinde ist, hütet euch vor Verführung. Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt, dass euch niemand täuscht. Und wir wissen, wenn der Antichrist kommt, der wird Zeichen und Wunder tun, wie es sie letztes Mal vor 2000 Jahren gab, als Jesus hier auf dieser Erde war. Wird eine Zeit wirklich der Verführung sein. Das Dritte, gebt Acht, lasst euch nicht erschrecken. Und auch das ist natürlich eine universelle Mahnung, habt keine Angst. Interessant ist, dass Jesus es hier im Zusammenhang mit Kriegen und Kriegsgerüchten sagt. Und wir, glaube ich, können das mittlerweile besser verstehen, als noch wie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren. Jesus sagt, habt keine Angst. Diese Dinge müssen passieren, diese Dinge müssen geschehen. Aber ich bin in Kontrolle. Ich habe es vorhergesagt. Habt keine Angst. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Aber was macht Angst? Angst nimmt unseren Blick weg von Jesus auf die Umstände. Ja, und dann geht es schnell wie beim Petrus, als er aus dem Boot ging, hat auf die Wellen geschaut und wäre fast untergegangen. Aber Jesus hat ihn gerettet. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Passt mit dieser Stelle aus der Offenbarung, ne, mit der Glaubenstreue, mit der Standhaftigkeit der Heiligen. An einem Ausharren geht kein Weg dran vorbei. Und das Wort im Griechischen, das ist, heißt auch so viel, alle anderen mögen gehen, ich bleibe. Alle anderen mögen gehen, aber ich bleibe. Und an diesem Ausharren, an dieser Standhaftigkeit führt kein Weg dran vorbei. Und das passt dann auch zum nächsten. Das ist an Laodicea, eine Gemeinde von den 7-Cent-Schreiben. Da sagt Jesus, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Und er sagt, weil du lau bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Lasst uns nicht lau sein, weißt du? Lasst uns nicht lau sein, sondern wirklich heiß. Und die Zusage Jesus, die steht, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und Ende der Welt, ja, das kann jetzt von hier gesehen auch Australien sein oder Afrika oder sonst was. Aber hier ist vom Text her, vom Griechischen, das ist wirklich zeitlich gemeint, temporale Bedeutung. Also Jesus ist bei uns bis zu dem Tag, wo seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Hat er versprochen, hat er zugesagt. Er ist bei uns, er wird uns nicht verlassen. Er wird uns nicht verlassen. Er ist bei uns. Gott stellt sein Volk aus den Nationen, er stellt seine Gemeinde wieder her. Die Gemeinde kommt in die Vollzahl, aber sie kommt auch in die geistliche Fülle. Und die Frage an uns ist, sind wir ein Teil von diesem Prozess? sind wir ein Teil von diesem Prozess. Und das heißt nicht unbedingt, verkauf alles und geh nach Afrika. Vielleicht legt dir es Gott aufs Herz, mag sein, aber ich glaube, das ist jetzt hier in den seltensten Fällen. Aber was ist denn deine Berufung? Weißt du, was deine Berufung ist, welche Gaben Gott dir gegeben hat, welchen Plan er mit deinem Leben hat. Und das heißt nicht, ich kann jetzt schon, was ist in 5, in 10, in 15 Jahren. Nein, aber zu was hat dich Gott berufen? Gott hat mit jedem, der heute hier ist, einen Plan. Und versuch da hineinzukommen, versuch das herauszufinden, wenn du es noch nicht weißt. Versuche deine Berufung zu finden und lebe darin. Mach Gottes Priorität zu deiner Priorität. Jesus sagt, achte zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch zuteil. Und lasst uns als Einzelne und als Gemeinde, als CZB, Gottes Reich bauen. Lasst uns mit ein Teil sein. Diese Intimität mit Gott, dieses heilige Leben mit ihm ist untrennbar damit verbunden. Und wir werden, das ist unmöglich, weil Gott kann nicht lügen, wir werden die Früchte sehen. Auch in Form von Menschen. Und ich meine jetzt weniger von einem, der halt jetzt von der Baptistengemeinde Hamburg halt wegen Umzug dann hierher kommt, sondern wo Leute wirklich zum Glauben an den lebendigen Gott kommen werden. Wir werden das sehen. Hier bei uns, in unserer Mitte. Amen. Amen. Okay, das war der zweite Themenblock. Wir sind echt gut in der Zeit und können bis 11.45 Uhr Pause machen. Und zwar auf dieser Erde. Auf dieser Erde, also nicht jetzt Paradies, Himmel, sondern auf dieser Erde. Und das wollen wir uns auch mal gemeinsam betrachten. Als Jesus von Johannes getauft wurde, wurde er ja vom Geist in die Wüste geführt und wurde dort vom Teufel versucht. Und eine Versuchung war, was? Die Anbetung. Ja, der Teufel wollte, bete mich an. Und was hatte der Teufel als Angebot? Er sagte, führt ihn hinauf, hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt, alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Interessant genug, dass Jesus diese Aussage des Teufels nicht inhaltlich zurückweist. So Jesus sagt natürlich, sagt, es steht geschrieben, sollst den Herrn, deinen Gott, alleine anbeten. Aber diese Aussage, dass dem Teufel alle Reiche der Welt, alle Macht übergeben ist, lässt Jesus so stehen. Also scheint's wirklich so auch zu sein. Und es passt auch zu dem, was Paulus schreibt. Er schreibt, der Gott dieser Weltzeit, der Gott dieses Äons hat das Denken der Ungläubigen verblendet. Seit wann ist der Teufel der Gott dieser Welt? Er ist seit dem Zeitpunkt, wo Adam und Eva im Garten Eden ihm mehr geglaubt haben als Gott. Der Pastor, der Agent, der Mexikanische eigentlich, der uns getraut hat, der hat ein Buch geschrieben und da schreibt er, und das passt, Gott hat Adam und Eva die Herrschaft über diese Erde gegeben. Macht sie euch untertan. Und Adam und Eva gaben sie weg an den Teufel. Und alle Probleme der Menschheit fingen an mit diesem Tag. Ja? Und seitdem, wir haben ein Reich der Finsternis und wir haben ein Reich des Lichts. Und du willst es vielleicht nicht und du weißt es vielleicht noch nicht mal, aber du bist in einem Kampf. Wir sind in einem Kampf, einem geistlichen Kampf. Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir Geh nicht mit einer MP durch die Gegend, was, du willst nicht glauben hier, ne? Aber wir sind in einem Kampf. Welcher Kampf? Gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher. Die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir stehen in einem Kampf. Und der Teufel ist momentan hier noch am Ruder in dieser Welt. Aber zwei gute Nachrichten. Die erste Nachricht ist, habt ihr vorhin drauf geachtet, was der Teufel sagt? Er sagt, all diese Macht ist mir übergeben. Die Macht des Teufels ist begrenzt. Er hat sich diese Macht nicht genommen. Er darf nur in den Grenzen agieren, die Gott ihm zugesteht. Wir haben in der Bibel, das unterscheidet zum Beispiel die Bibel von anderen Religionen, wir haben hier kein Weltbild eines Kampfes zwischen Gut und Böse als gleichberechtigte Parteien und man kann nur hoffen, dass es Gute gewinnt irgendwie, sondern das Weltbild ist ein ganz klares. Gott ist in Kontrolle, Gott hat das Sagen und der Teufel darf nur in den Grenzen agieren, die Gott ihm zugesteht. Okay, das ist die erste gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist, die Macht des Teufels ist auch zeitlich begrenzt. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Aber noch macht er von dieser Macht nicht vollen Gebrauch. Wenn er es tut, dann reden wir meistens von einem Wunder. Ja? Aber es kommt die Zeit, wo Gott seine Herrschaft antritt. Hier, über diese Erde. Und ich hatte vorhin nochmal gesprochen von diesem Standbild aus Daniel 2. Diese Abfolge der Weltreiche. Das letzte Reich aus Eisen und Ton. Ohne da jetzt groß in die Auslegung reinzugehen. Es kommt ein Stein und trifft dieses Standbild an diesen Füßen. Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Zur Zeit jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Dieses Reich wird er keinem anderen Volk überlassen. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Diese Herrschaft der Heiden, die Zeit der heidnischen Weltreiche, ist dann zu Ende. Diese Translatio Imperii, diese Abfolge der Weltreiche, hört dann auf. Und dann gibt es noch ein Reich, und das ist Gottes Reich. Und wann wird das geschehen? Wann wird Jesus wirklich auch sichtbar seine Herrschaft antreten? Der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen im Himmel, die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gibt diese drei Gerichtskategorien in der Offenbarung, diese Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Schalengerichte und hier bei der siebten Posaune tritt Gott seine Herrschaft an. Ja, und das schreibt auch Paulus. Er sagt, wir werden nicht alle sterben, aber wir werden alle verwandelt werden in einem Augenblick bei der letzten Posaune. Dann tritt Gott seine Herrschaft sichtbar an. Wir haben jetzt, stellt euch vor, jemand macht jetzt hier ein Radio an. Und wenn der Sender richtig eingestellt ist, wird irgendein Programm zu hören sein. Ist das Programm, hat es angefangen in dem Moment, wo wir das Radio anmachen? Nein. Diese Radiowellen sind die ganze Zeit über da. aber wir können sie nicht wahrnehmen. Wir sind hier momentan an Zeit und Raum gebunden. Wir haben unsere natürlichen Sinne. Und Gottes Reich ist momentan auf einer geistlichen Ebene. Das wir durch den Heiligen Geist wahrnehmen, durch den Heiligen Geist mit ihm kommunizieren. Es ist der sichtbaren Welt normalerweise verschlossen. Es hat Auswirkungen in die sichtbare Welt, ja, natürlich. Aber es wird die Zeit kommen, wo diese Schranke fällt und wo jeder sehen wird, Jesus Christus ist der Herr. Es heißt, vor ihm wird sich jedes Knie beugen, jedes Knie. Nicht nur die, die an ihn glauben. Jedes Knie muss sich einmal vor ihm beugen und jede Zunge muss bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt mal eine interessante Stelle aus der Offenbarung. Und ich sah Throne und sie setzten sich drauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier, also der Antichrist, und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Das ist das 1000-jährige Reich. Das ist das, was man hier vor ein paar Jahrzehnten auch mal versuchte aufzubauen. Hat aber Gott sei Dank keine 1000 Jahre gehalten, war deutlich kürzer. Das Millennium. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber es hat sich wirklich so eine Art Wissenschaft um dieses Millennium herum aufgebaut, ist da entstanden. Und es gibt so drei Richtungen, die man einfach mal gehört haben sollte. Es gibt den Amillenniarismus, den Postmillenniarismus und den Prämillenniarismus. Hört sich kompliziert an, wie so oft, wenn die Wissenschaft irgendwas macht, ist aber eigentlich ganz einfache Sache. Amillenniarismus heißt einfach, die Existenz eines 1000-jährigen Reiches wird rundherum abgelehnt. Man sagt, das gibt's nicht. Bibelstellen, die sind rein symbolisch zu verstehen. Ja, im Griechischen diese Silbe A verneint etwas. Theos heißt Gott und der Atheist ist der, der Gott leugnet. Er sagt, es gibt keinen Gott. Deswegen Amillenniarismus. Dann gibt es den Postmillenniarismus, der sagt, Jesus kommt nach dem 1000-jährigen Reich wieder. Also wir sind schon im 1000-jährigen Reich. Und ich sag mal, das ist also eine Deutung, da habe ich schon so meine Probleme. Ich frage mich, wann die Jungs, die das vertreten, zum letzten Mal die Nachrichten oder den Fernseher mal eingeschaltet haben. Also ich kriege das nicht zusammen mit der Welt, in der wir leben. Diese Theologie, die entstand so im Römischen Reich, als das Römische Reich christianisiert wurde. Ja, als der Kaiser Konstantin zum Glauben kam und dann waren da wie ein Eusebius, die haben sich dann gefreut und gesagt, jawohl, jetzt hat das 1000-jährige Reich schon begonnen. Glaube ich irgendwie, ist nicht so ganz der Fall. Und die dritte Auslegungsmöglichkeit, dieser Prämillenniarismus, Jesus kommt vor dem 1000-jährigen Reich. Und das ist, wenn du die Bibel so nimmst, wie sie ist, und da bin ich immer ein großer Freund davon, in die Bibel gar nicht so viel reininterpretieren, außer der Text selbst legt es nahe, möglichst unkompliziert die Sache halten. Es ist oft am besten. Und wenn du die Bibel so nimmst, wie sie da steht, ist das auch die einzige sinnvolle Deutung. Jesus kommt und danach beginnt eine 1000-jährige Friedensherrschaft. Jetzt die 1000 Jahre streng wörtlich zu nehmen sind, das können wir gerne dahingestellt lassen. Es ist auf jeden Fall keine Idee des Neuen Testaments. Wir finden das schon bei den alten Propheten angedeutet, in einigen Stellen. Und ich habe mal Ich habe mal ein paar rausgesucht aus Jesaja. Gerade bei Jesaja kommt es oft. Und da heißt es, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen, denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermessern. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer Zeit, etwas, wo wir sagen, das hat sich leider definitiv noch nicht erfüllt. Aber es wird kommen, eine Zeit des Friedens auf dieser Erde. Eine Zeit des Hungerns, des Suchens nach Gott und eine Zeit des Friedens zwischen den Nationen, zwischen den Völkern. Was wird noch passieren? Dann wird kein Säugling mehr nur wenige Tage leben und alte Menschen sterben erst nach einem erfüllten Leben. Wer mit 100 Jahren stirbt, wird als junger Mensch betrauert. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als von Gott verflucht. Und hier sehen wir sehr deutlich, es wird auch noch Tod geben, also das kann noch nicht die letzte Vollendung sein. Das kann noch nicht der neue Himmel und die neue Erde sein. Denn da, sagt Gott, gibt es keinen Tod mehr. Das ist wie so eine Art Zwischenstufe zwischen unserer Zeit jetzt und der Vollendung. Und das Interessante ist, wenn ihr so ein bisschen wisst, am Anfang der Bibel ist ja sehr auffällig, dass die Leute offensichtlich viel, viel älter wurden als heute. Ja, und Abraham wurde mit 75 berufen. Hey, kann Gott heute auch noch machen, aber der Abraham lebte dann halt noch so gut 100 Jahre, dann das ist halt heute eher schwieriger. Ja, also es scheint so zu sein, dass dieses Lebensalter, wie es am Anfang der Schöpfung war, dass Gott auch wiederherstellen wird. Nicht nur ein Frieden zwischen den Völkern, sondern wirklich auch das Lebensalter, die Schöpfungskraft wird wiederhergestellt. Und das betrifft nicht nur die Menschen. Da heißt es, Jesaja 11, dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Aber nicht als Restaurantbesucher, ja. Der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen, gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Frieden, nicht nur zwischen den Menschen, Frieden in der Schöpfung. Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist ein Gott des Friedens. Ja? Und da gibt es in Römer 8, gerade was die Schöpfung betrifft, eine sehr interessante Stelle. Da heißt es, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Adam, er hat den Mist gebaut und wer musste leiden? Die ganze Schöpfung. Bis zum heutigen Tag. Und der Peter letzte Woche hat es richtig gesagt, ja, als Gott diese Kleider machte für Adam und Eva, Tiere mussten sterben als Opfer. Und so ist die ganze Schöpfung auch durch diesen Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. aber Gott wird es wiederherstellen. Und wir dürfen offenbar werden als Söhne und Töchter Gottes. Gott stellt seine Herrschaft über diese Erde wieder her. Wird eine Zeit des Friedens sein, des übernatürlichen Friedens zwischen Völkern. Es wird eine Zeit des Suchens nach Gott sein, wo ganze Nationen einfach nach Israel pilgern werden, um Gott zu suchen. Ja? Und es wird eine Zeit des Lebens sein für die ganze Schöpfung. Und ich habe mir bei dem Punkt, sage ich ganz offen, da habe ich mir sehr schwer damit getan, zu überlegen, ja, wo sind wir hier in einem Prozess dieser Wiederherstellung? Denn wir wissen, ja, der Nächste, der aufkreuzen wird und wirklich die Herrschaft erlangt, ist erstmal nicht Jesus, das ist der Antichrist. Wir wissen, dass die Natur, das sind Anfänge, die wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, da wird es noch ganz schön weiter erstmal bergab gehen. Also wo ist hier diese Wiederherstellung schon jetzt? Und da gibt's aber eine Stelle, wo Jesus im Gespräch ist mit den Pharisäern und die fragen ihn, sagen, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus, er stellt ja hiermit nicht sein sichtbares Wiederkommen in Frage. Und wir sehen schon ein paar Verse später, spricht Jesus natürlich, dass er sichtbar auch mit Zeichen angekündigt kommen wird. Hier bringt Jesus einfach noch einen weiteren Aspekt von Gottes Reich. Gottes Reich ist überall dort, wo Gott regiert. Und wenn ein Mensch zum Glauben an Christus kommt, fängt Gottes Herrschaft in dir an. Bauen wir mit an Gottes Reich, wenn immer jemand Vergebung erlangt, wenn immer jemand frei wird von Fesseln der Sünde, wenn immer Versöhnung geschieht, wird Gottes Reich gebaut. In uns und durch uns. Und das ist in der Tat ein Prozess, der jetzt schon stattfindet. Jesus hat mal das Bild gebracht von diesem Sauerteig. Und er sagte, das Reich Gottes ist vergleichbar wie einer Frau, die Brot, also irgendwas backt, einen Teig macht und mischt ein bisschen Sauerteig nur drunter. Und schließlich wird alles durchsäuert. Und so können wir, auch wenn es hier draußen erstmal, ist ja nicht das Ende, aber erstmal dunkler und dunkler und dunkler wird, so können wir doch Gottes Reich bauen, Schritt für Schritt, als Einzelne und als CZB, als Gemeinde. Ja? Und da wollen wir mit dabei sein. Und irgendwann, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht in Jahrzehnten, das wissen wir nicht, das soll man sich auch hüten mit irgendwelchen Berechnungen, das geht meistens schief, nämlich gab es ja schon genug, die das probiert haben, werden wir sehen, wie Jesus Christus seine Herrschaft hier auf dieser Erde sichtbar antritt, als König seinen Raum, seinen Platz einnimmt. Und ich lade euch ein, zum Abschluss von dieser Session jetzt kurz aufzustehen. Wir machen dann um 12.30 Uhr weiter. Das schaffen wir gut bis zur Mittagspause, 12.30 Uhr. Und wollen jetzt, also noch keine Pause, wir wollen noch was machen. Und wollen jetzt gemeinsam ein Lied hören. Und stellt euch wirklich vor, Jesus Christus nimmt seinen Platz ein auf dem Thron. Er kommt als König zurück. Stellt euch das wirklich vor und genießt dieses Lied. Lasst es auf euch wirken. Ein Themenblock, der steht noch aus. Susita meinte, das wäre jetzt der Beste, der kommt. könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, um was es geht. Gott stellt auch seinen Lobpreis und seine Anbetung wieder her. Amen, genau. Und ja, es ist interessant, also jeder, ich gehe mal davon aus, jeder von uns hat ja eine Adresse. Ne? Eine Adresse, wo du erreichbar bist. Da kann ich einen Brief hinschicken, kann ich vorbeikommen. Okay, wenn du nicht gerade im Urlaub bist oder auf der Arbeit, da bist du zu finden. Jeder hat eine Adresse. Bei uns Bibel ist Neue Friedhofstraße 11, ist unsere Adresse. Da wohnen wir. Und Gott, ob du es glaubst oder nicht, hat auch eine Adresse. Psalm 22. Du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und jetzt denkt jemand vielleicht, naja, der Psalm, das ist Altes Testament, das ist heute doch ganz anders. Dann denke bitte an den Paulus und an den Silas. Sie wurden eingesperrt, ins Gefängnis geworfen. Und was haben sie gemacht? Eine schwierige Situation, wo, glaube ich, die wenigsten von uns schon mal drin waren. Also als ich gestern für das Grundieren alles abkleben musste mit Folie und Klebeband, und dann kam mal so ein Windstoß und hat mir alles wieder zerrissen. Also ich sage jetzt nicht, was ich dann ein paar Mal gesagt habe. Es war kein Lobpreis, so viel will ich sagen. Und eigentlich was völlig Unbedeutendes. Aber hier Paulus und Silas, sie loben Gott, sie singen Loblieder zu ihm. Und was ist passiert? Gottes Gegenwart kam so stark in diese Situation. Da sind Ketten zerrissen, da sind Gefängnistüren aufgegangen. Und der Kerkermeister, der Gefängnisdirektor kam zum Glauben mit seiner ganzen Familie. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Jesus hat mal gesagt im Gespräch mit einer Frau aus Samaria, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es gibt ziemlich wenig Dinge, die wir Gott geben können. Eine Sache ist, wenn wir ihn anbeten. Das ist etwas, das Gott liebt, das Gott sucht. Und ein kleines Detail, bitte beachtet ein kleines Detail. Hier steht nicht, dass Gott Anbetung sucht, sondern er sucht Anbeter. Wenn Gott nur Anbetung suchen würde, ja, der könnte den tollsten Chor, das tollste Orchester erschaffen, wo ein Helmut Rilling einpacken kann. Ja. Aber Gott sucht Anbeter. Es geht ihm um die Intimität mit uns. Und das ist das, was Gott sucht, was ihn freut. So ein Prototyp des Anbeters war ja der König David. Und da gibt's in der Apostelgeschichte eine interessante Stelle. Und zwar war das Apostelkonzil in Jerusalem, wo Heiden ja zum Glauben an Gott gekommen sind. Und dann war so die Frage, was machen wir jetzt mit denen? Wie geht es da weiter? Und dann zitiert Jakobus eine Stelle aus dem Alten Testament von dem Propheten Amos. Und da zitiert er Amos und da heißt es, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Das ist ja eine Stelle hier bei Amos mit einem ganz starken endzeitlichen Bezug. Und ich glaube nicht, dass Jakobus gedacht hat, dass sich das zu seiner Zeit schon alles erfüllt hat. Jakobus ging es hier einfach um das Prinzip. Da kamen jetzt Heiden zum Glauben an Gott. Und Jakobus sagt, hey, bleib doch cool, ist doch alles schon so auch vorausgesagt. Und da bringt er einen Begriff in diesem Zitat aus Amos 9. Die Hütte Davids, Skene David im Griechischen. Und das heißt wirklich Zelt, Hütte. Ja? In Amos steht Shavua. Und einige kennen vielleicht Shavuot, das Laubhüttenfest in Israel. Das ist eine Laubhütte. Ja? Und diese Hütte Davids, die Gott mal wieder aufbauen wird, da gibt's natürlich auch viele Deutungen an, ja, Israel wieder als Reich und so weiter. Ja, aber ich glaube, Gott hat hier einen ganz besonderen Aspekt im Blick. Und zwar hatte David mit einer Hütte, mit einem Zelt, was Besonderes gemacht. Und das lesen wir in 1. Chronik. Die Lade Gottes, die Bundeslade, das war ja das Zeichen für Gottes Gegenwart, für Gottes manifestierte Gegenwart. Die war weg, die ging verloren im Krieg, war bei den Philistern. Hat den Philistern aber nicht gut getan. Ja, die dachten, müssen wir wieder schnell loswerden. Haben die über die Grenze gebracht und David hat sie nach Jerusalem geholt. Ging beim ersten Mal schief, beim zweiten Mal hat es dann funktioniert, wäre ein Seminar für sich. Und dann hat er Folgendes gemacht. Man trug die Lade Gottes in das Zelt, das David für sie aufgestellt hat. Also Zelt, Hütte, ne? Skene, das ist quasi ein und dasselbe Wort. Setzte sie an ihren Platz in der Mitte des Zeltes und brachte Brand- und Heilsopfer vor Gott. David bestellte für den Dienst vor der Lade des Herrn Leviten, die den Herrn, den Gott Israels, rühmen, loben und preisen sollten. Und man liest es hier so, aber das war eigentlich was völlig Ungeheuerliches, was David hier veranlasst hat. Denn sowohl bei der Stiftshütte Mose als auch bei Tempel Salomos, da konnte keiner mal so einfach zur Bundeslade reinmarschieren. Das war abgetrennt, abgeteilt, die war im Allerheiligsten, da war ein dicker Vorhang davor und da konnte einmal im Jahr der hohe Priester reingehen. Einmal im Jahr nur, beim Versöhnungstag, Yom Kippur. Und das ist jetzt wirklich kein Witz, also die standen dann vor einem Problem. Was ist, wenn der drin stirbt? Da kann kein Mensch rein. Und die waren dann wirklich mit einem Seil verbunden, um sie notfalls rausziehen zu können, weil kein Mensch in das Allerheiligste reingehen durfte. Und David hat hier etwas gemacht, das es in der Geschichte Israels ansonsten nie gab. Lobpreis und Anbetung vor der Bundeslade, also in der direkten Gegenwart Gottes. Und das ist ein Bild für einen Lobpreis, für eine Anbetung ohne Schranken. Ich meine damit jetzt nicht in Unordnung oder Chaos, ja, aber ein Lobpreis in Freiheit, ein Lobpreis ohne Hindernisse, weder innere noch äußere. Und wenn wir uns mal anschauen, Stellen aus der Offenbarung, und da sehen wir eins, die endzeitliche Gemeinde wird eine Gemeinde sein, des Lobpreises und der Anbetung. Und da heißt es zum Beispiel Offenbarung 15, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und sah die Überwinder, über das Tier, also über den Antichrist, über das antichristliche Weltreich und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meer stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Nationen. In Offenbarung 19, wir hatten es vorhin schon mal kurz gelesen. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Gemeinde der Endzeit wird eine anbetende, eine lobende Gemeinde sein. Gott stellt seinen Lobpreis und seine Anbetung wieder her. Er baut das, was verloren ging, er baut es wieder auf. Und das ist wunderbar. Und diese, wenn wir mal schauen, also ich bin jetzt da nicht der riesengroße Fachmann oder Experte, aber wenn ich mal schaue, so die deutsche Lobpreisszene mal vergleiche von vor 2 oder 3 Jahrzehnten zu heute, da hat sich wirklich viel getan. Ja, und ich weiß es durch entsprechende Kontakte in Argentinien, in Südamerika ist es nicht anders. Gott baut seinen Lobpreis, seine Anbetung wieder auf. Er stellt es wieder her. Warum? Weil es ihm ein Herzensanliegen ist. Gott wünscht sich einen Lobpreis in Intimität, in Freiheit und wirklich auch in der ganzen biblischen Fülle. Und wenn wir mal lesen bei David, da war Musikinstrumente, da war Applaus, da war auch Tanz. Ja, und ich glaube, wir Deutsche dürfen da wirklich auch durchaus lernen von Leuten aus anderen Kulturen. Ja, wie von einer Susita, wie von einem José, die einfach da auch aus anderen Kulturen kommen. Wir tun uns da vielleicht manchmal sehr schwer, aber komischerweise nicht bei der WM im Stadion oder vorm Fernseher. Ja, und wir dürfen da wirklich in die Freiheit hineinkommen und Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und wenn wir das machen als Gemeinde, als CZB, Leute, ich sage euch, da kommt genauso Gottes Kraft auch hier runter und Dinge geschehen, Fesseln lösen sich, Menschen werden frei, Offenbarungen kommen. Heilung geschieht, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und wenn Gott präsent ist, beginnen die Dinge zu geschehen. Aber, Amen, genau, aber, das ist ein wichtiger Punkt, nicht nur sonntags in der Gemeinde, jeder auch für sich individuell. Das ist das, was Gott sich wünscht. Gott wünscht sich deine Anbetung auch zu Hause. Deinen Lobpreis. Und wenn wir in diesem Lobpreis, in dieser Anbetung leben und kommen dann sonntags hierher, dann ist das wie ein Verstärker, wie ein riesiger Verstärker. Gott baut die zerfallene Hütte Davids wieder auf und er ist dabei, es zu tun und wir dürfen ein Teil davon sein. Amen. Amen. Wir sind gut durchgekommen. Um 13 Uhr, vielleicht auch ein paar Minuten früher, gibt es Pizza. Zahlt natürlich nicht der Markus, war ein Spaß. Pizza ist auf Spendenbasis, so als Orientierung, 5 Euro pro Person.
Und wir beten. Wir beten, damit Gott uns hilft, in alle was machen in diesem Moment. Sollen. Ja? Okay. Liebe Herr, vielen Dank, dass du bist hier bei uns da. Vielen Dank, dass du bist real. Du bist echt gut, Herr. Vielen Dank, dass wir haben Mund, um Lobpreis und Anbetung zu machen. Vielen Dank, weil wir können für dich verrückte Sachen machen. Vielen Dank, weil du bist Liebe für uns. Vielen Dank, Herr, du bist hier da. Herr, nimm deinen Platz hier. Nimm deinen Platz in unsere Herzen. Nimm deinen Platz in unsere Leben. Nimm deinen Platz hier in diesem Raum. Das ist dein Platz, Herr. Wir wollen dich ehren. Wir wollen dich preisen, Herr. Herr, beweg dich du, so wie du willst, Herr. Wir schätzen dich. Wir wollen, dass du froh sein kannst. Wir lieben dich, Herr, mit ganzem Herzen. Danke für deine Liebe, die im Kreuz du für uns gezeigt hast. Wir lieben dich auch. Amen. Okay. Einmal hat Jesus gesagt, dass der Vater Anbeter sucht, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In unserem Tanzkurs haben wir von David gelernt, dass wir zwei wichtige Dinge brauchen, um zum Ort der Anbetung zu kommen. Psalm 104, es spricht über Dankbarkeit und Lobpreis.
Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen.
Amen. Ich würde gerne sprechen über die Stiftshütte. Die Stiftshütte David bedeutet symbolisch Treffpunkt. Von Anfang an wollte Gott seinem Volk begegnen. Und er selbst gab Mose die Idee des Stiftshütte. In der Menschheitsgeschichte gab es vier Stiftshütte oder Tempel. Der erste war Mose Stiftshütte, dann David Stiftshütte, dann Salomon Tempel und Herodes. Und dann ist Jesus gekommen. Der Vorgang dieser Riesen ist vom Tempel, Herodes Tempel. Gott hat gesagt, dass er David Stiftshütte wiederherstellt wird. Wir wissen aus der Bibel, dass die Stiftshütte viele Abschnitte in sich hatte, um zu Allerheiligsten zu gelangen, wo Gott einmal im Jahr sich manifestiert und nur ein Priester konnte diesen Ort betreten. Aber die Hütte Davids war ganz anders. Die Hütte Davids war ein Zelt und die Bundeslade war drinnen. Und David hat befallen, dass sie das Zelt auf eine der Berge Jerusalems aufstellen sollte. Gott ist herabgekommen und er hat sich mit David und seinem Volk dort getroffen. David hat nur eines gewünscht und das können wir finden in Psalm 27,4. Ich lese, weil ich habe das nicht gekriegt. Eines habe ich von dem Herrn. Er bete, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und David war König. Er hat die Bundeslade gebracht, ganz in der Nähe seines Palastes. Er hat diese Gegenwart Gottes geliebt, so dass er sagte zu ihm, Herr, du weißt, dass ich nur ein einfacher Schafhirte war. Nun aber hast du mich zum König gemacht und als König darf ich auch nicht in deine Gegenwart kommen. Herr, lass mich bitte in deine Gegenwart eintreten. Lass mich deine Schönheit genießen. Lass mich deine Gegenwart lieben. Wie mutig David. Er hätte sterben können und sie hätten ihn dann mit einem Seil rausholen müssen, so wie von Markus gehört haben. Und der Herr sprach zu ihm, David, eigentlich geht es nicht, aber ich lasse dich. Und Gott bittet David, dass David das Volk in seine Gegenwart führt. So hat David den Psalm 104 gemacht. Wir haben das gehört. Die Bibel sagt, dass David Licht hatte. Wir können lesen im Psalm 132, 17.
Dort will es dem David ein Horn hervorsprossen lassen. Eine Leuchte zu richten meinem Gesalbten.
Ja, David hat Licht, weil er in der Gegenwart Gottes war. Daraus hatte er alle Ideen, die ihm zu brillantesten König in der Geschichte Israel machten. Jeder hat gewusst, wenn David sterben würde dieses Licht weg sein. Deswegen sollten alle dafür, dass David nicht sterben würde, weil dieses Licht weggehen würde. Das können wir lesen in 2. Samuel 21, 17.
Und Abisai, der Sohn der Zeruja, half David und schlug den Philister tot. Damals schworen die Männer Davids ihm und sprachen: Du sollst nicht mehr mit uns zum Krieg ausziehen, damit du die Leuchte Israels nicht auslöschst.
Wow, der Licht von Israel war David. Ohne David, dieses Licht weg, ist weg. Und, okay, ich lese weiter. Der Tag, an dem David gestorben ist, ist auch die Hütte Davids zerfallen. Schade, oder? Schade. Aber Gott hat sich selbst versprochen, dass er David Hütte wiederherstellen würde, wenn er kommt. Ich hätte gerne, dass Sie sich zwei Worte merken. Und diese zwei Worte sind Stiftshütte und Treffpunkt und Anbetung. Diese drei Worte sind so wie eins. Der Treffpunkt ist in der Stiftshütte. Und in der Stiftshütte, man kann anbeten. Also, Anbetung ist das erste Wort. Ja? Aber damit ihr versteht, ich mache dieses Beispiel, der Treffpunkt kommt in der Stiftshütte und in der Stiftshütte man kann anbeten. Ja? Und das zweite Wort ist Licht. Okay. Aber jetzt werden viele sich fragen, aber wie kann dies geschehen? Diese Stelle, die wiederhergestellt wird, wie konnten wir uns vorstellen, dass, wenn wir sehen, jetzt in dieser Zeit, der Lobpreis und der Anbetung hat viel verändert. Wenn wir sehen, die Urgemeinde bis heute, der Lobpreis und Anbetung hat sich entwickelt zum Gutes. Oder? Und jetzt können wir sehen, dass die Gemeinde Jesus ist vorbereitet in andere Ebene. Und jetzt mache ich weiter. Ist es nicht so, dass Finsternis auf der Erde kommen wird? Pandemie, Krieg in der Ukraine. Und als ob das nicht genug wäre, sagen sie, dass Putin in Europa das Gas abtreffen wird. Und die Verfolgung werde kommen in Afrika und Asien. Jetzt gibt es Verfolgung in verschiedenen Ländern von Afrika und Asien. No? Und was das Neue Testament über Zukunft sagt, ist beängstigend. Ich will das nicht wissen. Ich will das nicht lesen. Was auch immer geschehen muss, passiert. So denken viele, aber das ist falsch. Wenn du und ich dieses Thema verstanden haben, haben wir den Schlüssel, der uns den Weg öffnet zu den größten Anbetung aller Zeiten, die er nur einmal in unserer Generation gibt. Das ist nicht wunderbar? Ich finde das, dass in unserer Generation kommt das. Und Gott hat für uns entschieden, okay, ich sehe Carmen, ich sehe Talita, ich sehe Claudia, ich sehe euch. Sie sind vorbereitet. Das finde ich ganz, ganz toll. Und wenn ich sehe manchmal den Lobpreis und die Anbetung, wie läuft, und ich, Manchmal will ich weinen, und aber das ist nicht weinen, weil ich traurig bin, sondern weil ich denke, es ist der Heilige Geist, dass die bewegt sich. Die bewegt sich und das werde passieren. Und das werden wir uns mit unseren Augen sehen. Okay. Wir können lesen Epheser, Brief 5, 27.
Damit er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Amen. Die Apostel nennen die Gemeinde unserer Generation die herrliche Gemeinde der Endzeit. Denn es ist die Generation, die diese Stiftshütte wiederherstellen muss. In Epheserbrief habe ich einige Charakteristika der Gläubigen der herrlichen Gemeinde gefunden. Erstens, die Gemeinde Jesus muss eine reife Gemeinde sein. Die Bibel sagt, dass von dem zweiten Kommen Jesus die Gemeinde Jesus in ihre beste Verfassung sein wird. Lesen wir im Philipper Brief 1, 6.
Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi.
Amen. Bis auf den Tag Jesus Christi. Reife kommt nicht mit dem Alter, sondern wenn wir Verantwortung übernehmen. Es sind nicht die Jahre, die uns reifer machen, sondern zu verstehen, wer ich in Christus bin. Gott verbessert seine Gemeinde. Er hat mit der Urgemeinde begonnen. Deshalb sehen wir, dass die Anbetung sich entwickelt hat und beginnt, stärker zu sein. Dies ist die Zeit, der Gott nicht nur Quantität sucht, sondern auch Tiefe. Wir lesen Epheser 4, 11 bis 13.
Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus.
Wie schön. Hier sehen wir zwei sehr wichtige Sachen. Eins, alle Einheit in unserem Glauben. Zweitens, alle in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit. Dann haben wir den Maßstab von Christus selbst. Das bedeutet, dass es nötig ist, dass ich geistlich wachse. Wir alle, das wird kommen. Das werden wir wachsen. Es ist notwendig, Intimität mit Gott, Zeit mit dem geliebten König zu verbringen. Hier sehen wir uns noch einmal diese Worte an. Treffpunkt. Intimität mit Gott. Wo? In dem Anbetungsort. Diese Intimität wird nur im Allerheiligsten erreicht, an dem Treffpunkt mit Gott. Diese Intimität wird Ihnen bei Prozessen und Schwierigkeiten helfen. Diese Intimität wird dir deine Verantwortung in deine Gemeinde geben. Wir sollen reif sein, weil Jesus wird keine Mädchen heiraten. Jesus wird nicht seine kleine Tochter heiraten. Jesus wird eine schöne und reife Braut heiraten. Vergiss, dass wir alle tun müssen, was du wünschst oder das ich wünsche. Ich denke, alle wir haben unsere Wünsche. Alle wir wollen etwas und immer denken, das ist gut. Und wir wollen, dass alle, so wie ich, so wie meinen Wunsch machen sollen. Aber die Gemeinde in der Zeit ist nicht so. Die Gemeinde, die Braut von Jesus will, macht, was der Bräutigam will. Weil die Gemeinde Jesus ist verliebt an Jesus. Und wenn man verliebt ist, macht, was der andere will. Deswegen mache ich nicht, weil dir gefällt, nicht weil ich, ist mein Wunsch. Ich mache etwas für Jesus, weil ihr gefällt, weil er ist würdig. Deswegen denke ich, vergiss, dass wir alle tun müssen, was du wünschest. Beginn, andere zuzuhören, zu reden und eine Einigung zu erzielen. Oft ist das, was du hast, genau das, was dein Bruder braucht. Und was dein Bruder hat, ist das, was du brauchst. Nur brauchen wir zwei Dinge, um zusammenzuarbeiten. Einheit im Glauben und Erkenntnis von Gott. Gemeinsam sind wir stark. Das Leben in Gemeinschaft ist reif, so zu sein. Jetzt Punkt 2. Zweitens, die Gemeinde als Braut. Epheser Brief 5, 25 bis 27.
Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.
Amen. Je mehr wir Gott suchen, desto mehr offenbart er uns. Je mehr wir Momente der Intimität mit Gott bei der Anbetung haben, gibt er Licht. Gott möchte, dass wir reifen, um als Ehefrau eine Gemeinde zu bilden. Hat jemand von euch das Wort Maranatha gehört? Ja? Ja? Es ist bekannt, oder? Ja. Maranatha ist ein aramäisches Wort und bedeutet der Herr komm. Maranatha zu verstehen ist wichtig in dieser Zeit, in der uns die Pandemie trifft und wir nicht wissen, woher sie kommt. Viele von uns haben sich gefragt, kommt die Pandemie von Gott oder kommt von Teufel? Und jetzt kommt der Krieg hinzu. Der Herr hatte uns bereits gesagt, dass diese Dinge geschehen würden. Und das wäre nur der Anfang der Wehen. Aber beginnende Wehen, keine toten Schmerzen. Etwas wird geboren werden. Und das ist die Herrschaft Jesus als König auf dieser Erde. Halleluja! Das ist wunderbar, oder? Amen! Maranatha ist der Schrei der Gemeinde der Endzeit in der Anbetung. Diese Anbetung Anbetung gilt nicht einem Mädchen, sondern eine Anbetung als Ehefrau, als Braut. Dieser Schrei bringt Jesus auf diese Erde. Die Gemeinde in dieser Welt geht bereits durch viele Schwierigkeiten. Aber genau diese Schwierigkeiten werden uns dazu bringen, Maranatha auszurufen. Herr, du musst kommen, um dieses Land in Ordnung zu bringen. Das ist Maranatha. Wenn wir denken, oh, wie schlimm ist die Welt. Ja, Jesus muss kommen. Das ist Maranatha. Du musst kommen, Herr, du musst kommen. Und diese Maranatha-Schrei werde immer mehr noch und mehr und mehr. Und werden wir hören in den Lobpreis, in der Anbetung, Herr, komm bald, komm bald. Okay. Jetzt können wir lesen in Offenbarung 22, 17.
Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Amen. Wer schreit hier? Was sagt Offenbarung 22, 17? Wer schreit? Perfekt. Der Geist und die Braut. Wir sind die Braut Jesus. Wer ist mit uns, ist der Geist. Und wer manchmal, vielleicht du sagst nicht mit den Worten Maranatha, Maranatha, aber ich habe viel gedacht, in meinen Gedanken, Jesus, du ja, dass du musst kommen. Das geht nicht mehr. Wenn ich sehe den Krieg, wenn ich sehe, du musst kommen, Herr, du musst kommen. Ja, das hat angefangen, das kommt nicht von mir. Diese, die du hast hier, das kommt nicht von dir. Das kommt vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist hat angefangen um dieses Schrei. Heiliger Geist sagt, Maranatha, Maranatha, komm Herr Jesus. Es ist wunderbar zu denken, dass Johannes beendet die Offenbarung mit Maranatha. In meiner Bibel, aus Spanisch, der letzte Vers von der Bibel, fertig in Maranatha, mit dem Wort Maranatha. Ja? Nicht in der deutschen Bibel, aber in meiner Bibel, ja. Ich finde ganz schön, dass Johannes hat daran gedacht, in unserer Generation. Johannes beendet die Offenbarung mit Maranatha. Diesen Satz zu verstehen bedeutet, eine Ebene der reifen Anbetung zu betreten. Das Verständnis dieses Satzes impliziert, heilig zu sein und reif zu sein. Keine Sorgen, keine werde dich drücken, du musst heilig, du musst reif, du musst heilig. Nein, du werdest wünschen. Du wirst sagen, ich will, weil der Heilige Geist schreit mit dir. Und du wirst alleine gehen in diese Richtung. Weil der Heilige Geist wird in dir sagen, ich will mehr von dir, Herr, ich will von dir. Weil der Geist wird das machen. Nicht ich, nicht du. Der Geist Gottes. Okay. Es ist bekannt, dass es eine andere Ebene der Verantwortung gibt. Die Ehefrau hat eine andere Verantwortung, die die Kinder nicht haben. Zum Beispiel, kannst du mir geben deine Geldbeutel? Ja. Diese ist der Geldbeutel von Markus. Er hat mir den Geldbeutel gegeben. Ja? Es ist einfach, er vertraut an mich, dass diese Geldbeutel kann ich benutzen. Ich kann aufmachen, okay, ich will etwas kaufen, ich kann finden, ich habe die Karte von ihm. Weil ich bin die Frau von ihm. Aber wenn ich ein Kind hätte, ich werde nicht verrückt sein, um den Geldbeutel zu geben. Ja? Danke. Okay. Die Ehefrau hat eine andere Verantwortung, die Kinder nicht haben. Maranatha ist die letzte Offenbarung der Gemeinde als Braut, bevor Jesus auf diese Erde kommt. Drittens, der dritte Punkt. Die Gemeinde muss in der Liebe bleiben. Das Feuer der ersten Liebe ist ein wesentliches Merkmal der Endzeitgemeinde. Epheserbrief 6, 24, bitte.
Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus liebhaben mit unvergänglicher Liebe. Amen.
Amen. Liebe ist eine Entscheidung, aber auch eingefühlt. Ich möchte nicht, dass Markus bei mir ist, weil er sich entschieden hat, sondern weil er mich liebt. Denn er hat ein Gefühl. Wenn du das Gefühl verloren hast, kehre zur Entscheidung zurück. Aber die Entscheidung wird dich immer zurückbringen zum Gefühl. Freunde tun verrückte Dinge aus Liebe. Sie messen Anstrengungen nicht. Liebe ist stärker als Vernunft. Liebe ist stärker als Opfer. Zum Beispiel, viele nehmen das Flugzeug, um ihre Freundin, die auf dem anderen Kontinent lebt, zu treffen. Wie verrückt, oder? Ist deine Anbetung vernünftig oder ist deine Anbetung verrückt? Liebe vertreibt Angst. Lebst du in Angst wegen dieser Zeit? Hier ist die Lösung. Schwimmen in der ersten Liebe ist die Lösung. Die Anbetung in Geist und Wahrheit ist die Lösung. Ich möchte dich einladen, mit Jesus im Feuer ersten Liebe zu brennen. Weil wenn du nicht verrückt in Jesus verliebt bist, konntest du andere nicht dazu bringen, sich in Jesus zu verlieben. David konnte eigentlich nicht am Ort der Anbetung sein. Aber David war nicht vernünftig in Liebe. Er war verrückt in Liebe. Ich will eine Übung mit euch machen. Ich werde euch geben eine... Nein? Wie viel? Nein, okay. Ja, zu Hause. Am Ende, ich erkläre, was ist das. Ich werde euch geben ein Papier. Aber machen bitte das zu Hause. Das ist das, wenn ich das gemacht habe, habe ich, am Ende, holen das Papier, bitte. Wenn ich das gemacht habe, habe ich gesagt, Herr, ich kann nur sagen, dass ich dich liebe. Ich weiß nicht, was es passiert, wenn du wirklich, in Person hier mit mir bist. Ich nur kann dir sagen, dass ich habe dich lieb und ich liebe mit ganzem Herzen. Ich kann nur schreiben, dass ich dich liebe. Ich hätte gerne, dass ihr hier in der Papier schreiben können. Ich will eine Übung mit euch machen. Ja, das wollte ich. Schreib einen Liebesbrief zu Jesus. Ja, zusammenfassen. und wie. In der Bibel gibt es verschiedene Orte, wo gibt es die Eigenschaften Gottes. Wie ist Gott? Gott ist schön. Gott macht uns, er kann uns geheilt. Er kann uns heilen. Er kann uns retten. Er hat für mich, er sorgt mich für mich. Er ist lieb mit mir. Er gibt mir Essen jeden Tag. Er gibt mir Kleidung jeden Tag. Machen, was Gott hier für euch gemacht hat. Ja? Sehen. Und dann mit lauter Stimme lesen, was ihr geschrieben habt. Lese und sag, oh, das bist du. Und mach einen Brief. Ein Liebesbrief. Was will ich von dir? Der beste Lieder auf der Welt sind die Liebeslied. Wenn du hast eine Worte von Liebe für Gott, das könnte sein, dass später konnten wir hören von Carmen oder von jemandem ein Liebeslied für Jesus. Und wenn du willst, später bringst du Carmen das Papier und Carmen kann vielleicht irgendwann ein Lied machen. Das wäre schön. Ja, ich denke, jeder hat hier ein Papier.
Aber ich denke, war gut und okay. Wir haben es fast gepackt, habe ja gesagt, wir wollen eigentlich pünktlich fertig sein. Wenn jemand noch was vorhat, wir werden es nicht ganz um drei packen, aber ich versuche ein bisschen Gas zu geben. Wir haben noch zwei kleine Aspekte, auf die ich gerne noch eingehen wollte. Das eine ist der Dienst des Elia und das andere ist sozusagen das Gegenstück der Braut. Der Dienst des Elia. Wir hatten vorhin ja ganz am Anfang diese Stelle aus Matthäus 17 gehabt, wo Jesus sagt, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen, ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihm getan, was sie wollten. Und es ist ja offenkundig, dass Jesus hier von Johannes dem Täufer spricht. Und Johannes, es heißt, sie haben ihn nicht erkannt. Also der Johannes, ich meine, dem sein Wirken, das hatte schon ja Erfolg. Da gab's, heißt dann die Zöllner, die Prostituierten, haben sich taufen lassen, war eine Taufe der Umkehr. Aber so eine, ich sag mal, nationale Bußbewegung, die jetzt auch die Oberschicht erfasst hätte, die religiösen Führer erfasst hätte, die blieb aus. Und insoweit war der Auftrag für Johannes eigentlich nicht vollständig erfüllbar. Und es hat manche so zu dem Gedanken gebracht, dass Elia nochmal kommen wird vor Jesu Wiederkunft. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Denn auch Johannes der Täufer, er war ja nicht Elia in Person. Ja, als er gefragt wurde von den Abgesandten, bist du Elia? Hat Johannes gesagt, nein. Also er war nicht Elia in Person, aber, und das war, was sein Vater über ihm schon prophezeit hat, er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia.
Also Johannes war nicht Elia in Person, aber er war den Dienst des Elia weitergeführt, in dem Geist und in der Kraft des Elia. Und ich glaube, dass dieser Geist des Elia, dieser Dienst des Elia in der Endzeit nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Und da gibt es eine Stelle in der Offenbarung, Offenbarung 11, und da ist die Rede von zwei Zeugen, die auftreten werden in dieser antichristlichen Welt. Und da heißt es, ich will meinen zwei Zeugen auftragen, im Bußgewand aufzutreten und prophetisch zu reden, 1260 Tage lang. Sie sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Wenn ihnen jemand Schaden zufügen will, schlägt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. So muss jeder sterben, der ihnen schaden will. Sie haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihres Wirkens als Prophet. Sie haben auch Macht, das Wasser in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit allen möglichen Plagen, so oft sie wollen. Dieses Schlagen der Erde mit Plagen, dieses Wasser in Blut zu verwandeln, das erinnert natürlich an Mose, an den Dienst des Mose. Und dieses prophetische Reden, also Elia ist ja so einer der Sinnbilder quasi für einen Prophet, ja, das Feuer aus ihrem Mund geht, das finden wir genauso bei Elia, wo der König Soldaten zu ihm gesandt hat, um ihn zu holen. Und Elia lässt Feuer vom Himmel fallen, dass der Himmel keinen Regen mehr gibt, dass er verschlossen wird. Das geschah ja auch auf das Wort des Elia hin. Also wir sehen hier ganz starke Parallelen zum Dienst des Elia. Dass manche Ausleger, wie gesagt, der Meinung sind, Elia und Mose würden als Person nochmal wiederkommen, bevor Jesus kommt. Oder Elia und Henoch, weil das die beiden einzigen Personen sind, die nicht gestorben sind. Ja? Aber wie gesagt, ich glaube das nicht, dass das als eine Personenidentität gemeint ist. Aber ich glaube, dass dieser Dienst des Elia, dieser Geist des Elia in der letzten Zeit nochmal so einen richtig großen Schub bekommen wird. Und ein Aspekt davon ist eben die Prophetie. Also wir dürfen uns freuen und dürfen darauf warten, dass der Geist der Prophetie in der Endzeit, in der letzten Zeit, wirklich nochmal zunehmen wird, stärker werden wird. Gott wird prophetisch reden, mehr und mehr. Und es heißt auch in der Offenbarung 19, das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede. Aber genauso wie Gottes prophetische Rede zunehmen wird, wird in der Endzeit noch was anderes zunehmen, nämlich falsche Propheten. Und deswegen heißt es auch in der Endzeitrede Jesu, ne, haben wir gehört, die erste Mahnung war, lasst euch nicht verführen. Und Jesus sagt ganz klar, es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also beides wird zunehmen, ja, das Licht und die Finsternis. Die falschen Propheten, aber eben auch Gottes prophetischer Geist wird stärker und stärker und stärker werden. Und deswegen ist einfach wichtig, alles zu prüfen. Ja, alles zu prüfen, sagt Gott ganz klar. Und gerade wenn, ich sag mal, die unter uns, die wirklich auch prophetisch begabt sind, ist eine super Gabe von Gott, ist wichtig, wird in der Endzeit enorm wichtig werden, noch wichtiger als jetzt, aber tu die Dinge wirklich prüfen. Tu die Dinge wirklich prüfen. Das ist der eine Aspekt, denke ich, von dem Dienst des Elia, diese Prophetie. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt und den finden wir in Maleachi, dem letzten Buch des Alten Testaments. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Und was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Versöhnung zwischen Eltern und Kindern, zwischen Kindern und Eltern. Eine Versöhnung über Generationen hinweg. Und das ist der zweite Aspekt von diesem Dienst, von diesem Geist des Elia. Eine Versöhnung in der Familie. Und das wird auch sehr nötig sein, denn die Familie ist angegriffen. Gott liebt die Familie, der Teufel hasst die Familie und versucht alles, sie zu zerstören. Und wir wissen auch in der Endzeit, Jesus sagt das, er sagt, selbst eure nächsten Angehörige, eure Eltern, Geschwister, Verwandten und Freunde werden euch verraten und euch verhaften lassen. Also wir brauchen starke, versöhnte, biblisch fundierte Familien. Und das ist ein Aspekt, den Gott wiederherstellen wird in dieser letzten Zeit. Durch diesen Dienst des Elia, durch diesen Geist des Elia, prophetisches Reden und versöhnte Familien. Und noch der zweite, letzte Punkt. Wir haben jetzt bisher über die Braut gesprochen, über die Gemeinde Jesu. Es gibt aber in der Offenbarung auch so eine Art Gegenbild. Und das ist Babylon. Das wird beschrieben in der Offenbarung 17, 18 als Hure, als Prostituierte mit dem Namen Babylon. Und ja, Hurerei geistlich verstanden, ist Untreue gegen Gott. Und wir sehen das zum Beispiel schon im Alten Testament, da heißt es, Jerusalem, früher warst du deinem Gott treu, jetzt aber bist du zur Hure geworden. Also dieser Abfall von Gott, diese Untreue gegen Gott, wird in der Bibel symbolisch als Prostitution, als Hurerei beschrieben. Und wir sehen in der Offenbarung 17, Offenbarung 18, dieses Bild einer Frau, die mehrere Bedeutungsebenen hat, aber eine Bedeutungsebene ist ganz sicher die eines religiösen Systems, das von Gott abgefallen ist und die wahren Gläubigen verfolgt. Die Frau war in Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold, Edelsteinen und Perlen geschmückt. Also von außen hin alles toll, wunderbar, kostbar, reich, wohlhabend. Sie hielt einen goldenen Becher in der Hand, der mit dem abscheulichen Schmutz ihrer Hurerei gefüllt war. Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein geheimnisvoller Name, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und aller Abscheulichkeiten der Erde. Und ich sah, dass die Frau betrunken war vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Beim Anblick der Frau ergriff mich großes Erstaunen. Und auch aus der Offenbarung, niemals mehr wird in dir eine Lampe brennen. Der Jubel von Braut und Bräutigam wird in dir nicht mehr zu hören sein. Deine Kaufleute führten sich auf als Herren der Erde und mit deiner Zauberei hast du alle Völker verführt. Der Jubel von Braut und Bräutigam wird in dir nicht mehr zu hören sein. Das impliziert, dass es mal eine Zeit gab, wo die Stimme von Braut und Bräutigam dort zu hören war. Aber das ist längst vorbei. Und wir hatten vorhin diese sechs Punkte, die Gott seiner Gemeinde zuspricht, seiner Gemeinde sagt. Und ein Punkt fehlt noch, und das ist der siebte Punkt, wo Gott sagt, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Ich glaube nicht, dass hier nur jetzt die katholische Kirche oder die Kirche oder die Kirche gemeint ist. Ich glaube, das wird später mal eine Trennlinie sein, die sich durch alle Kirchen und Denominationen zieht. Und lasst uns da einfach wachsam bleiben. lasst uns da einfach wachsam bleiben. Ja, oft ist es nicht so, dass der Teufel mit riesen Dingen kommt. Manchmal fängt es klein an. Und lasst uns da wirklich wachsam sein, lasst uns beten für die Pastoren, für die Gemeindeleitung, aber auch jeder von uns. Ja, wir müssen die Dinge prüfen, müssen aufpassen, was ist an Lehre und. Weil wir sind die Braut und nicht die Hure. Wir sind die Braut. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja, wir sind gestartet mit dieser Folie und haben uns angeschaut, was wird Gott wiederherstellen? Was wird er in den Zustand bringen, den er sich schon immer gewünscht hat, von dem er schon immer geträumt hat? Und haben uns vier Bereiche angeguckt. Sein Volk aus den Nationen, Israel, Volk aus den Juden, Israel, sein Volk aus den Nationen, also wir, die Gemeinde, seine Herrschaft auf dieser Erde und seinen Lobpreis und Anbetung. Und das war doch eben auch, glaube ich, wirklich von Geist Gottes gewirkt. Wir sind heute, nächste Folie, Heide, wäre gut. Wir sind heute, wo diese Fahne ist, ja, die kleine. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis wir in diese unmittelbare Endzeit reinkommen. Das kann in einem halben Jahr sein, das kann in 10 Jahren sein, das kann in 40 Jahren sein. Was wir sagen können ist, noch niemals gab es in der Welt so viele Zeichen von ganz unterschiedlichen Bereichen wie Israel, wie die Natur, Gesellschaft und, sodass es unter Umständen sehr schnell gehen kann. Aber Stand heute wissen wir es nicht. Was wir wissen ist, dass Gott diesen Prozess der Wiederherstellung bereits begonnen hat. Und wir, jeder einzelne von uns, kann ein Teil davon sein. Jeder einzelne und wir als Gemeinde. Und wir hatten heute über einige Aspekte gesprochen und ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich habe Gottes Gegenwart massiv gespürt, wirklich. Und wir machen gleich offiziell Schluss. Aber wenn jemand sagt, ich hätte gern für den einen oder anderen Aspekt Gebet, ja, eine gefragt, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist, wie kann ich das erkennen? Hey, wollen wir gerne für dich beten, ja. Wenn einer sagt, ich will Gottes Reich, den Bau seines Reiches ganz neu zu meiner Priorität machen, können wir dafür beten. Wenn einer sagt, ich will ganz neu in diese Intimität kommen, diese Anbetung, ich will Gott treffen in meinem persönlichen Leben, wir beten gerne für dich. Also komm nachher gerne auf uns zu. Ich glaube wirklich, Gott ist hier gegenwärtig, heute auch in einer besonderen Weise. Er hat schon gewirkt und er will weiter wirken. Aber offiziell machen wir jetzt Schluss, 10 Minuten überzogen. Sitz uns nach. Ich will ganz herzlich Danke sagen. Einmal, Markus, bei dir und der Gemeindeleitung, dass ihr das Seminar möglich gemacht habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, was das Thema Endzeit betrifft. Gibt es auch Pastoren, die da Angst davor haben, die sagen, will ich nichts mit zu tun haben. Ihr habt ja gesagt, habt sogar selber gefragt. Fand ich großartig. Vielen, vielen Dank, Markus. Ich möchte Danke sagen für alle, die ihren Part vorbereitet haben, also Markus, mein Schatz, Andreas, wo ist er, da hinten ist er, vielen, vielen Dank, auch für euch mit der Gruppe und vielen Dank Heide, Martin für die technischen Sachen und glaub ist gar nicht mehr da, aber auch vielen Dank an die Lena, die hier uns so gut verpflegt hat und ich will kurz noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir für diesen Nachmittag. Heiliger Geist, wir hatten am Anfang dich eingeladen, dass du wirkst. Und ich glaube, du hast wirklich hier gewirkt. Du hast gewirkt, hast zu uns gesprochen. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass dieser gute Samen in den Herzen nicht verloren geht, nicht zugeschüttet wird, Herr, sondern dass es Frucht bringt. Und dass die Dinge, die du angestoßen hast, für uns als Einzelne, für uns als CZB wirklich wachsen, dass sie bewässert werden, dass du das gute Werk, das du angefangen hast, auch vollendest. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne, der heute hier war, und wir als CZB Teil sind deines Planes, deiner Wiederherstellung aller Dinge. Herr, und wir loben und preisen dich für das, was du tust. Amen. Amen.
Ja, und ich denke, der allergrößte Dank gilt auch hier Markus.